Alle reden über ChatGPT, diesen Chatbot, der auf künstlicher Intelligenz basiert und gefühlt irgendwie alles kann und alles weiß. Und das wirft natürlich Fragen auf und über ein paar davon wollen wir heute sprechen.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute dreht sich bei uns alles um das Thema künstliche Intelligenz und insbesondere um den Einsatz von Chatbots. KI-Systeme werden immer besser darin, menschenähnliche Gespräche zu führen und komplexe Aufgaben zu erledigen. Ein Beispiel dafür ist ChatGPT, ein großes Sprachmodell, das auf der neuesten KI-Technologie basiert. Und wir haben uns intensiv mit ChatGPT beschäftigt und möchten euch heute erzählen, wie das System funktioniert, welche Möglichkeiten es bietet und welche Grenzen es hat. Außerdem werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wie Chatbots wie ChatGPT unser Leben beeinflussen und welche Auswirkungen dies auf unsere Zukunft haben könnte. So, jetzt habt ihr vielleicht gemerkt, dass das ein bisschen anders ist, als ich normalerweise anmoderiere, aber tatsächlich stammt diese Anmoderation von ChatGPT. Also ich habe das Programm das selbst schreiben lassen und einfach mal gefragt, wie es denn ein Gespräch über sich selbst einleiten würde. Und das Ergebnis habt ihr gerade gehört. Und ich finde, es ist schon einigermaßen beeindruckend, oder? Also warum kann ChatGPT überhaupt so viel? Damit hat sich Manon Bischoff beschäftigt für Spektrum der Wissenschaft und sie ist heute mein Gast hier im Podcast. Hallo Manon.
Hi Marc.
Ja Manon, lass uns kurz vorneweg vielleicht noch einmal erklären, was meinen wir denn eigentlich, wenn wir künstliche Intelligenz sagen und wenn wir eben ChatGPT, also Chatbot, auch sagen?
Ja, mit künstlicher Intelligenz bezeichnen wir Algorithmen, die eben nicht genau starr programmiert sind, wenn jetzt genau das passiert, tue das, gebe das aus, sondern Algorithmen, die sich selbst optimal einstellen, um eine Aufgabe optimal lösen zu können. Und bei ChatGPT lautet die Aufgabe eben, möglichst sinnvollen Output zu generieren zu einer Eingabe.
ChatGPT ist ja jetzt gerade sozusagen in aller Munde und du wirst ja auch einige Stunden wahrscheinlich damit verbracht haben. Kannst du das noch zählen, wie lange du mit ChatGPT wirklich schon verbracht hast?
Also da ich noch keinen Pro-Account habe, ist die Zeit auch begrenzt, die ich damit verbringen kann. Und leider ist es auch oft überlastet. Aber ich habe schon einige Zeit damit verbracht. Also auch gerade bei dem Artikel habe ich gedacht, ich mache mir ChatGPT mal zunutze und lasse den ein paar Sachen selbst erklären. Und habe dann quasi eingehakt, wo ich ein bisschen nachfüttern musste, da mehr Informationen geben musste. Natürlich habe ich die Informationen auch geprüft, weil ich glaube, viele haben das ja schon mitbekommen. ChatGPT gibt eigentlich fast immer eine Antwort, die muss aber nicht unbedingt stimmen. Aber sie klingt immer stimmig und da muss man halt echt aufpassen.
Ja, ich persönlich habe mich auch für den Podcast tatsächlich das erste Mal näher überhaupt damit befasst, also abseits von so Medienberichten. Und man kann das Ganze übrigens, wer da Lust drauf hat, auch selber einfach ausprobieren. Man muss sich nur kurz registrieren und kann dann mit dem Programm eben chatten, wer sich da vielleicht mal ausprobieren will. Und ich habe ChatGPT eben, wie schon gerade gesagt, nach der Anmoderation für diesen Podcast gefragt und die ja eben auch wiedergegeben. Und ich habe auch gefragt, was das Programm denn über sich selbst so wissen wollen würde, also welche Fragen es stellen würde. Und ich würde ein paar davon einfach, Manon, mal an dich weitergeben. Die erste, die ChatGPT über sich selbst stellen würde, ist, wie funktioniert ChatGPT und woher hat es sein Wissen, in Anführungszeichen?
Ja, also ChatGPT ist ein KI-Algorithmus, also ein neuronales Netz, was eigentlich auch schon viel benutzt wurde. Und es hat sein Wissen von sehr, sehr, sehr vielen Daten. Also das ist so eine der Sachen, die ChatGPT von vielen anderen KI-Algorithmen abhebt, dass eben sehr viele Daten gesammelt wurden. Und aus dem Internet alles Mögliche, von Büchern, von den verschiedensten Dingen. Und es gibt auch Google-Algorithmen oder so, die mit unheimlich vielen Daten in der Form auch gefüttert wurden. Was aber ChatGPT ein bisschen abhebt, ist, dass die Leute von OpenAI, das ist die Firma, die ChatGPT entwickelt hat, die haben dann zusätzlich noch ein menschliches Training dahingesetzt. Das heißt, die haben ihr Programm genommen, das hieß zuerst nur GPT, und haben Menschen hingesetzt und ein paar Vorgaben machen lassen. Zum Beispiel, wenn ich das und das frage, wäre die und die Ausgabe gut? Und haben das der KI gezeigt, damit sie lernt, okay, das möchte ein Mensch haben. Und anschließend haben die Menschen wieder hingesetzt und Fragen formulieren lassen, eben gerade wie du es auch gemacht hast, so schreibe eine Anmoderation oder erkläre mir das und das. Und haben dann ChatGPT quasi mehrere Antworten ausgeben lassen. Und die Menschen sollten auswählen, welche der Antworten am besten passt. Und so konnte das Programm dann auch lernen, was für Antworten Menschen mögen und sich dahingehend irgendwie optimieren, um diese Aufgabe möglichst gut zu erfüllen.
Ja, es ist irre, wenn man sich mit dem Programm unterhält, ist es wirklich so ein bisschen, wenn man im Chat ist und auf der anderen Seite eine andere Person vermuten würde. Da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Lass uns mal kurz vielleicht noch klären, also KI wird ja oft so ein bisschen mit dem menschlichen Gehirn dann irgendwie auch verglichen, ja, weil diese Vergleiche dann irgendwie naheliegen, um sich das vorstellen zu können. Und du hast das Stichwort neuronale Netze schon ein bisschen angebracht. Ist das denn wirklich irgendwie in Anführungszeichen nah dran an dem, was so in unserem Kopf vorgeht?
Ja, also unser Gehirn ist ziemlich komplex, also damit kann man es nicht vergleichen, aber es ist angelehnt an die Struktur vom visuellen Kortex, also wie wir Dinge sehen und das verarbeiten. Ich bin aber keine Neurowissenschaftlerin, also lieber nicht nach Details fragen, wie das im Gehirn genau funktioniert, aber bei den Algorithmen orientiert man sich daran und was ChatGPT auch so gut gemacht hat, war, dass man einen Aufmerksamkeitsmechanismus eingeführt hat, der im Gehirn auch so ist. Also man hat quasi, wenn man der KI eine Eingabe gibt, dann ist es nicht möglich, jedem Wort genau gleich viel Aufmerksamkeit zu widmen. Das wird viel zu kompliziert. So viele Berechnungen kann man gar nicht machen. Und deswegen muss man das irgendwie effizienter gestalten. Und damit aber eine KI auch merkt, wenn ich jetzt einen längeren Satz formuliere und sage, ich wohne in Darmstadt und pendel jeden Tag nach Heidelberg und deswegen bin ich länger in der Bahn, und dann hat vielleicht die KI vergessen, dass ich als Stadt Darmstadt ganz am Anfang hatte, weil dazwischen viel, viel mehr Informationen gefolgt ist. Und genau das passiert bei ChatGPT nicht, weil es eben diesen Aufmerksamkeitsmechanismus gibt, der jedes Wort mit jedem anderen in der Eingabe in Verhältnis setzt und quasi versucht zu gewichten, das bezieht sich darauf, was ich im vorherigen Satz oder zwei Sätze vorher gesagt habe und deswegen hängen diese Informationen zusammen und dem muss ich Aufmerksamkeit widmen. Quasi so ähnlich wie unser Gehirn das macht, wir filtern ja auch unwichtige Dinge aus, wie Füllwörter oder so.
Jetzt wird künstliche Intelligenz ja sowieso schon in den letzten Jahren immer wichtiger. Viele Leute nutzen das auch schon ganz, ganz natürlicherweise, zum Beispiel mit Sprachassistenten wie Siri oder Alexa oder so. Und bei ChatGPT habe ich es jetzt so ein bisschen so verstanden, dass im Grunde, wenn sich das noch weiterentwickelt, damit eigentlich alles denkbar ist. Also ich könnte jetzt ChatGPT meine Hausaufgaben machen lassen. Ich könnte, wenn ich in der Uni bin, irgendwie meine Seminararbeit schreiben lassen. Davor wird ja jetzt immer schon so ein bisschen gewarnt, ja, oder auch vorm Aussterben des Printjournalismus oder Onlinejournalismus. Sie könnten alle Artikel auch einfach so schreiben, so eine Nachricht. Die hat ja einen gewissen Aufbau, den könnte bestimmt eine KI dann irgendwie imitieren. Man kann sie auch ein Gedicht schreiben lassen, habe ich neulich gemacht für einen Geburtstag von einem Freund. Also dieses Ding kann alle möglichen Infos irgendwie zusammentragen und es kann sogar Computerprogramme selber schreiben nochmal, ne? Also programmieren im Grunde. Wo sind denn da jetzt noch Grenzen? Ich kann ja mal kurz aus meiner Erfahrung sagen, ich habe eine Sache probiert neulich und zwar als Julian Nagelsmann als Trainer beim FC Bayern entlassen wurde, das war gerade so ein Tag, wo ich mich mit dem Programm befasst habe, habe ich ChatGPT gefragt, warum der denn rausgeschmissen wurde und da hat das Programm aber ganz selbstbewusst geantwortet, dass Julian Nagelsmann eben doch noch Trainer des FC Bayern sei. Man merkt also, da gibt es schon mal so eine zeitliche Komponente, sage ich mal eine Aktualitätskomponente, wo es Einschränkungen gibt. Wo hat das Programm denn noch seine Grenzen?
Ja, also ich hoffe, dass es noch einiges an Grenzen behält, damit ich meinen Job noch weitermachen kann. Also man muss dazu sagen, du hast ja am Anfang von Journalismus gesprochen und kurzen Meldungen. Und man muss dazu sagen, dass gerade Wettermeldungen oder Sportmeldungen, so im Sportticker, die sind schon seit Jahren, soweit ich weiß, maschinengeneriert. Weil das ist nicht so schwierig. Also man gibt ja da einfach nur vor, was für ein Ergebnis oder was für ein Wetter oder was da gerade ist. Und dann formuliert die KI daraus einen Satz. Jetzt ist tatsächlich denkbar, dass ChatGPT oder GPT oder ähnliche Algorithmen generell auch kurze andere journalistische Meldungen zum Beispiel verfassen. Wichtig ist dabei auf jeden Fall, dass ein Mensch nochmal drüber guckt, weil, wie bereits gesagt, die KI ist darauf trainiert, möglichst sinnvoll klingende Antworten, also gefällige Antworten für Menschen zu formulieren. Die müssen aber nicht faktenbasiert sein. Sind sie glücklicherweise häufig, weil es damit sehr viele Daten gefüttert wurde. Aber wie du ja gesagt hast, die Aktualität ist eine Grenze. Also man kann auch zum Beispiel Fragen zum Ukraine-Krieg stellen. Und auch da wird die KI nicht Bescheid wissen, weil die eben nur bis Ende 2021 Daten bekommen hat. Und die wird zwar immer wieder aktualisiert, aber nicht unbedingt mit weiteren Daten, sondern eher, dass sie halt gewisse Fehler nicht mehr macht oder jemandem nicht eine Anleitung für eine Bombe gibt oder so. Also alles, was neu ist, ist für eine KI natürlich schwierig und Dinge einzuordnen teilweise natürlich auch. Also wie gesagt, das Training bisher war möglichst eine sinnvoll klingende Antwort zu geben. Aber das steht und fällt ja auch mit den Menschen, die diese KI trainieren. Also wenn sich eine Person in einem Fachgebiet nicht hundertprozentig auskennt, dann wird man vielleicht eine Antwort gut raten, die eigentlich aber schlecht ist. Und das macht es halt eben so schwierig. Und das ist auch ein Grund, warum die KIs zum Beispiel, was natürlich für mein Gebiet sehr spannend ist, warum die in Mathe nicht so gut sind. Oder es da halt eben ein bisschen schwieriger ist, weil man halt eben in Mathe eine exakte Antwort liefern muss und es halt nicht reicht, nah dran zu sein. Und das ist dann halt schwierig.
Voll, aber was ich schon erstaunlich finde an ChatGPT ist so ein bisschen, also nach meinem Verständnis war bei KI bisher immer so eher das Problem, die wissen zwar dann sehr viel, können sehr viele Fakten liefern, aber zum Glück, anders als in vielen, sag mal, Science-Fiction-Darstellungen auch so ein bisschen, sind sie noch weit davon entfernt, irgendwie so zu denken oder zu irgendwie was zu entwickeln. Da können wir gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Aber wenn man sich so mit ChatGPT unterhält in diesem Chat und auch mal so hinweist auf Sachen, zum Beispiel habe ich dann gesagt, doch, also du liegst falsch, Julian Nagelsmann wurde entlassen. Und dann reagiert das Programm ja auch darauf oder rechtfertigt sich oder sagt, oh, sorry, da habe ich wohl was missverstanden. Vielleicht ist das die relevante Information, die du nochmal brauchst und so. Das ist schon wirklich teilweise echt komisch. Ich habe mich natürlich auch mit einer Lehrerin unterhalten, die hat gesagt, ich gebe in Zeiten von ChatGPT keine Hausaufgaben mehr. Es macht überhaupt keinen Sinn, weil sozusagen das nicht mehr überprüft werden kann, ob die das selber gemacht haben oder so. Das hat also weitreichende Konsequenzen möglicherweise. Und wenn man sich so ein bisschen mit dem Programm unterhält, da entsteht wirklich sowas wie, also da kannst du mal gleich sagen, was du darüber denkst. Bei mir entsteht der Eindruck, dass sich so eine Art Humor sogar entwickelt. Also da kommen teilweise richtig schlagfertige Antworten zurück oder man kann irgendwie natürlich nach Witzen oder sowas fragen. Und man kann sich auch richtig betteln mit dem Programm, also eine richtige Diskussion dann tatsächlich auch führen. Und das wäre jetzt so ein bisschen meine Frage, entsteht irgendwo in diesen Algorithmen jetzt schon mehr als nur, sag ich mal, Zahlenreihen, also mehr als irgendwie die Summe aus Nullen und Einsen, wie es ja dann gerne so oft heißt, oder ist das jetzt ein Trugschluss? Also überinterpretiere ich da die Fähigkeiten irgendwie?
Ja, also es geht sehr schnell, da Sachen zu überinterpretieren, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, weil, also ja, wie du ja sagst, manchmal vergisst man einfach, dass man gerade mit einer Maschine redet. ChatGPT hat mich schon total überrascht. Also manche, zum Beispiel Rechenaufgaben oder so, kann es mega gut, man kann sich sehr gut damit unterhalten, es macht lustige Witze, schreibt einen besseren Einstieg als ich zu manchen Themen. Und einmal habe ich mir auch einen Witz erzählen lassen und hatte ihn nicht verstanden, war mir nicht sicher, ob es daran lag, dass ich in Deutsch gechattet habe und ChatGPT halt einfach irgendwie eine englische Version übersetzt hat und der Wortwitz verloren gegangen ist. Und ab da hat die KI mir einfach jeden Witz erklärt, ungefragt. Und ich kam mir richtig blöd vor, ja. Dann habe ich auch gesagt, hör auf, mir zu erklären. Und dann hat es das trotzdem, hat sich entschuldigt, hat aber weitergemacht. Ja, also ist schon ganz lustig. Also da gibt es schon, kann man schon lustige Sachen, also man kann viel Zeit damit verbringen, ja. Aber ich glaube, das Schwierigste an der Aufgabe ist erstmal, eine Eingabe richtig zu verstehen, sage ich mal. Und die KI muss für die Wörter, die man ihr eingibt, eine gute Darstellung finden, weil ein Computer, wie du ja sagst, kann ja nur mit Nullen und Einsen arbeiten oder mit Zahlen, wie auch immer. Und das heißt, sie muss versuchen, eine abstrakte Darstellung für Wörter zu finden, sodass irgendwie Wörter, die ähnlich sind zueinander, also semantisch ähnlich sind, also eine ähnliche Bedeutung haben, dass die auch in ihrer Zahlendarstellung nah beieinander sind. Das ist eine schwierige Aufgabe, vor allem, weil bei einer Eingabe können ja zwei Wörter, wie bereits erwähnt, halt Bezug zueinander nehmen. Das muss halt irgendwie die KI verstehen und sehen und dadurch halt eine richtige Codierung finden. Und am Ende berechnet es einfach nur, also einfach klingt jetzt einfach, aber es ist schwierig, aber es berechnet einfach nur die Wahrscheinlichkeit, welches Wort auf das nächste folgt. Mehr ist es nicht. Also ob man da jetzt irgendwie von einem Denken oder von einem Bewusstsein oder so sprechen will, ist halt schwierig. Ist halt auch die Frage, wie man das bei Menschen definiert oder bei Tieren, wie weit man da geht. Es gibt ja auch immer wieder Leute, die sich dazu äußern und sagen, dass man ja dann überlegen müsse, mit so einer Art von Fähigkeiten oder kognitiven Fähigkeiten, die so eine KI hat, ob die nicht dann auch irgendwie einem bestimmten Schutz unterliegen sollten, wie man ja auch manche Tiere schützt. Das sind spannende Diskussionen auf jeden Fall. Aber eine Sache, die man auch nicht vergessen sollte, ist jetzt zum Beispiel, dass alles, was man jetzt bei ChatGPT eingibt, alle Eingaben, die man da macht, die Firma OpenAI, die im Prinzip hat. Und manche Leute nutzen das ja auch für die Arbeit, um eine E-Mail oder so gut auszuformulieren oder so. Und da sollte man halt sich überlegen, was für Daten man ChatGPT übergibt. Und das ist gerade ein Grund. Ich glaube, heute oder gestern hat Italien beschlossen, dass sie ChatGPT nicht mehr in Italien laufen lassen wollen, weil OpenAI eben keine Aussagen macht, darüber macht, was mit den Daten geschieht, die man denen übergibt.
Ja, da muss man auch auf jeden Fall vorsichtig sein. Aber ich habe eben Science Fiction so ein bisschen genannt. Da geht es ja oft dann darum, dass irgendwie eine KI irgendwann eine eigene Agenda entwickelt oder sogar Emotionen oder so. Das ist aber dann ein Humbug, sagst du, oder ist das theoretisch denkbar?
Das Ding ist, wenn man anfängt, sich mit ChatGPT zu unterhalten, lernt ChatGPT in diesem Gespräch, was man gerade führt, was man ungefähr möchte und merkt sich auch ein paar Aussagen, die man gemacht hat und nimmt darauf wieder Bezug und so weiter. Und so kann man versuchen, eben die KI dazu zu bringen, gewisse Dinge zu sagen. Also manche Leute machen sich einen Spaß raus, versuchen, dass sie halt was Böses sagt oder halt irgendwie sagt, dass sie ja sauer ist oder dass sie Gefühle hat oder sonst irgendwas. Aber im Prinzip reagiert sie ja nur darauf, was man gerne hören möchte auch. Und deswegen, dass sie da eine eigene Agenda verfolgt, nee, glaube ich nicht.
Verstehe. Aber moralische Fragen wirft es schon auf. Du hast es gerade selber angesprochen. Also klar, man muss einmal einerseits ein bisschen mit den Daten aufpassen. Aber auch so, wenn man KI eben auch immer weiter ins eigene Leben integriert, was ja auf diesem Weg sind wir ja auf jeden Fall, sage ich mal, das wird immer wichtiger werden. Welche ethischen Fragen stellen sich da deiner Meinung nach dann?
Ja, da stellen sich ja sehr viele Fragen. Also es wird von Fake News, die sich ja so auch vielleicht viel einfacher verbreiten lassen, vielleicht auch ungewollt tatsächlich, weil Leute eine KI einen Artikel schreiben lassen oder so und nicht überprüfen, ob das stimmt oder nicht. Hinzu, es werden ja Algorithmen benutzt in den verschiedensten Gebieten. Also es gibt jetzt eine Firma, ich weiß gar nicht mehr wo, ich glaube in England, die Menschen Geld dafür zahlt, wenn man angeklagt ist, dass man eine KI als Strafverteidiger benutzt.
Wow.
Genau,
krass.
Das muss man sich halt echt überlegen, wenn man da eine KI nimmt, ob das so eine sinnvolle Idee ist. Oder es gibt ja auch Algorithmen, die in den USA zumindest zeitweise eingesetzt wurden, die beurteilen sollen, ob jemand, der in U-Haft soll, ob er auf Kaution freigelassen werden kann oder nicht. Oft werden KIs in so Fällen eingesetzt, weil sie eben nicht diese Vorurteile haben sollen, die Menschen haben. Das Problem ist, dass die KI aber mit Daten von Menschen gefüttert wird, die eben halt Vorurteile auch haben und dadurch die Vorurteile auch oft übernehmen und man oft auch nicht transparent sind, weshalb man dann nicht weiß, warum die KI diese Entscheidung gefällt hat. Und ab da wird es halt gefährlich.
Ungefähr vor einem Jahr haben Manon und ich, falls da jemand reinhören will, auch schon mal einen Podcast dazu gemacht. Wenn der Algorithmus Vorurteile hat, heißt der. Die ist am 15.04.2022 erschienen, die Folge, kann man nochmal reinhören. Ich unterhalte mich, wenn ich für so einen Podcast recherchiere, viel dann auch einfach mit Freunden und Bekannten irgendwie darüber, was da gerade so anfällt. Und habe mit einem Kumpel gesprochen, der Philosophie studiert hat. Und es gibt auch dieses, ich kriege den Namen gerade nicht zusammen, aber es gibt dieses moralische Dilemma, wo Leute auf den Schienen liegen und man kann die Bahn umleiten, ne? Also die Weiche stellen und dann entscheiden, ob jetzt irgendwie eine Person überfahren wird oder vier oder irgendwie eine böse Person oder eine gute oder so irgendwie. Also es gibt da verschiedene Konstellationen. Und das ist ja zum Beispiel auch, wenn man irgendwie an autonomes Fahren oder so denkt, was ja auch viel mit KI und so arbeitet dann am Ende oder das in Zukunft dann noch stärker tun wird, ja auch so ein bisschen die Frage, ne? Also was ist, wenn ein Auto halt dann entscheidet, ja gut, ich nehme halt die zwei Fußgänger auf dem Zebrastreifen mit, lieber als die Gruppe von fünf Fußgängern auf dem, also es ist ja eine rationale Entscheidung dann nach Anzahl zum Beispiel, wie sie fallen könnte. Und das ist ja alles auch eine wahnsinnig spannende Frage, wie man sich da auch eben auf das Urteil von KI dann verlässt, weil man ja, wie du gerade auch schon ein bisschen angedeutet hast, vielleicht auch ein bisschen zu viel Vertrauen in die, sage ich mal, objektive Entscheidungsgewalt dieser KI dann hat, ne?
Ja, die Frage ist ja auch, wen macht man dann verantwortlich? Also ist es dann die Person, die programmiert hat und der das beigebracht hat oder... Das ist ja auch aktuell mit Copyright-Sachen gab es eine Diskussion, weil es gibt ja nicht nur ChatGPT, es gibt ja auch zum Beispiel Software wie DALL-E oder Midjourney. Und die sind auch ziemlich beeindruckend. Also wenn man die ausprobieren möchte, da kann man sich auch kostenlos anmelden. Und man gibt quasi der KI vor, was man gerne gezeichnet bekommen würde. Also zum Beispiel, ich habe das irgendwie in dem Artikel, habe ich, ein Computer macht Urlaub, sitzt irgendwie auf einem Liegestuhl und trinkt einen Cocktail unter einer Palme. Ich habe ein echt cooles Ergebnis daraus bekommen. Also ich fand das Bild echt schön. Und diese KI lernt ja auch anhand von Kunstwerken, die sie gesehen hat. Und man kann ja nicht garantieren, dass sie nicht zum Beispiel eins der Kunstwerke einfach wieder ausgeben oder eins, was nur ganz leicht abgeändert wurde. Und dadurch wird ja ein Copyright verletzt. Und die Frage ist ja, wer ist dann dafür verantwortlich? Ist es die Firma? Ist es irgendwie die Person, die die Vorgaben gemacht hat, was man gerne für ein Bild hätte. Weil tatsächlich die Bilder, die die KI ausgibt, bei den Firmen, die darf man frei nutzen. Also die sind dann unter dem Copyright von mir zum Beispiel oder von dir dann, wenn du das benutzt. Dieselbe Frage stellt sich natürlich auch bei ChatGPT. Man kann ja nicht garantieren, dass die einem nicht einen Text ausgibt, der nicht von jemandem geschrieben wurde und geschützt ist. Das müsste man halt immer überprüfen, wenn man halt was eins zu eins wieder ausgeben möchte.
Mhm. Ja, und dann auch noch so ein bisschen die Frage natürlich, ob eine KI einen möglicherweise auch anlügt. Also, dass sie einem falsche Infos geben kann, das haben wir ja schon gehört, ne? Das kann einfach sozusagen passieren. Aber Menschen können ja auch KI nutzen, wenn man jetzt an so Deepfakes zum Beispiel denkt oder so, um wirklich falsche Informationen auch bewusst in die Welt zu bringen. Also da gab es ja zuletzt relativ viele Beispiele. So gerade im Ukraine-Krieg gab es ja ein paar Mal so die Situation, dass irgendwelche Videocalls dann gefaked waren. Also ich erinnere mich irgendwie an Franziska Giffey, damals Bürgermeisterin von Berlin, die so einen falschen Vitali Klitschko irgendwie hatte und mit dem sich unterhalten hat, wo der ganze Call im Ende gefaked war. Oder jetzt neulich gab es irgendwie Bilder von Donald Trump im Knast. Oder vielleicht ein bisschen lustiger, der Papst mit dieser stylischen weißen Daunenjacke, der so auf Social Media rumging, die er gar nicht getragen hat, was schade ist eigentlich, weil die war cool. Also da kann es einem schon ein bisschen Angst und Bange werden, wenn man überlegt, wenn das in die falschen Hände gerät oder vielleicht ist es schon in den falschen Händen vielerorts, was einfach man dann doch mit KI und diesen Deepfakes auch anrichten kann, ne?
Ja, genau. Also es gibt Bemühungen, dass man jetzt an Algorithmen arbeitet, eben um solche Deepfakes auch zu enttarnen und die eben nach Spuren suchen, sodass man irgendwie feststellen kann, ob ein Video oder ein Bild KI generiert ist. Und das ist aber auch einer der Gründe, warum gerade die Software von ChatGPT oder jetzt ist ja auch GPT-4 draußen, was ja noch viel mehr kann. Das ist auch übrigens sehr beeindruckend. Also man kann es nicht frei nutzen bisher, aber man kann sich online trotzdem so ein paar Demos angucken, was es alles kann. Und man kann zum Beispiel der KI einen Comic, einen gezeichneten, zeigen und die kann trotzdem die Worte da drin lesen, obwohl das jetzt nicht getippt ist oder so, sondern gezeichnet und kann halt interpretieren, was da gerade passiert, erklären, was daran lustig ist. Aber für diese Software ist zum Beispiel halt OpenAI nicht den Quellcode veröffentlicht. Das heißt, man kann das nicht einfach verwenden und irgendwie anpassen, weil bei ChatGPT wurde ja zum Beispiel auch darauf geachtet, dass da eben keine gefährlichen Informationen rausgegeben werden. Eben gerade, es wird dir keine Anleitung zum Bombenbauen gegeben. Es soll nicht rassistisch sein, es soll nicht Leute beleidigen, sonst irgendwie. Und das möchte man halt eben sicherstellen und auch keine Fake News verbreiten. Also wenn man häufiger so ein paar komische Fragen stellt oder so, antwortet die KI immer, ich bin nur eine KI, ich kann das nicht machen, sowas in der Art. Und wenn man jetzt aber den Quellcode hätte, könnte man das dann natürlich ausstellen, diese Filter, sag ich mal, und könnte das halt auch für düstere Zwecke, sag ich jetzt mal, nutzen. Und das versucht man eben dadurch zu vermeiden. Aber die grobe Funktionsweise ist relativ klar, wie diese Algorithmen funktionieren. Und es gibt ja auch einige andere Bemühungen von Organisationen, die eben versuchen, diese Programme zu kopieren, also ein ähnliches zu schaffen und frei verfügbar zu machen, damit auch nicht nur OpenAI oder nicht nur große Firmen eben wie Microsoft oder Google oder so diese Sprachmodelle hat, sondern halt eben auch andere Leute, die nutzen können. Dafür braucht man halt viel Rechenpower, also es ist nicht so einfach. Man braucht große Rechenzentren, aber im Prinzip können das andere kopieren. Das heißt ja aber auch, dass halt der Zugang dazu immer weniger beschränkt wird. Und es gab ja jetzt auch einen Aufruf von vielen Wissenschaftlern und Philosophen, die sagen, dass man jetzt in der KI-Forschung langsam mal pausieren sollte, damit sich die Menschheit quasi klar wird, was wir damit machen wollen und wo die Grenzen davon liegen, bevor wir einfach zu schnell fortschreiten und gar nicht sehen, ja, wie das schlecht oder gut genutzt wird.
Ah, spannend, dass die Technologie einen so ein bisschen überholt eigentlich an der Stelle dann. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also wir stehen da vor krassen Entwicklungen und die werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ja unser Leben noch viel stärker bestimmen, als das jetzt schon der Fall ist. Und was jetzt möglich ist, ist schon krass. Und dann gibt's ja im Endeffekt zwei Arten, damit umzugehen, ne? Also eher so ein bisschen skeptisch, besorgt nach dem Motto, das Ende der Menschheit steht uns jetzt hier bevor und die Maschinen übernehmen alles. Man kann es aber auch auf eine positive Art und Weise betrachten, eben sagen, viele Dinge werden leichter, viele Dinge gehen vielleicht schneller, Fortschritt wird beflügelt. Wie siehst du das momentan, wenn du dir die aktuelle Situation so anschaust?
Ich denke, dass diese Art von Technologie uns sehr viel Arbeit ersparen kann, gerade lästige Arbeit. Und wir haben ja auch in Deutschland einen Fachkräftemangel. Also ich habe auch mit Wissenschaftlern gesprochen, die mir auch genau das gesagt haben. Also ein Arzt zum Beispiel oder auch bei der Polizei oder so, man muss ja immer wieder Protokolle schreiben oder schreiben, was alles passiert ist. Diese Dokumentation verbraucht einfach wahnsinnig viel Zeit. Das kann uns jetzt quasi eine Maschine erleichtern, eventuell. Und allein dafür würde es ja Sinn machen. Das sehe ich aber bei fast allen Themen. Also auch wenn man eine E-Mail irgendwie umständlich formulieren muss, wenn man eine kurze Meldung zu irgendwas schreiben muss, dann kann das manchmal helfen, einfach mal um so eine grobe Struktur zu bekommen. Und dann arbeitet man daran nochmal weiter. Und es nimmt auch ein bisschen die Barriere, also auch alleine dadurch, dass sie natürlich gut übersetzen können, nimmt es so ein bisschen diese Sprachhürde, die ja manche haben. Oder für Leute, die auch nicht gerne gut formulieren können, kann das auch viel mehr Inklusion bedeuten, dass wenn man fachlich total gut ist, also es haben in der Wissenschaft haben das auch manche geäußert, dass man, wenn man ein gutes Paper veröffentlichen möchte, muss man ja natürlich auch irgendwie gut formulieren können und auch am besten Englisch halt gut beherrschen. Und es schließt manche Leute manchmal schon kategorisch ein bisschen aus. Ja, es frisst viel Zeit und am Ende klappt das alles nicht. Und da können solche Programme auf jeden Fall helfen und können am Ende vielleicht ein bisschen für was Gerechteres sorgen, wenn man es richtig einsetzt.
Ja, auch ein spannender Gedanke, ja. Mein persönlicher Traum ist einfach, dass KI demnächst dann meine Steuererklärung macht.
Ja, das ist auf jeden Fall, ja, das unterstütze ich.
Okay, Manon, abschließende Frage zu dem sehr umfassenden Thema, das wir jetzt natürlich auch gar nicht alle umfassend dann diskutieren können. Aber mich würde noch interessieren, jetzt hat ChatGPT in letzter Zeit nochmal ordentliche Aufmerksamkeit auf das Thema KI dann auch gelenkt. Woran wird denn jetzt eigentlich gerade schon so für die Zukunft da geforscht und gearbeitet? Also was sind so die nächsten Schritte? Das sieht man oft als Laie ja dann noch gar nicht kommen, dann ist es plötzlich da.
Ja, es ist für alle tatsächlich schwer zu beurteilen, was jetzt noch alles kommt. Also, wie du ja sagst, geht ja so wahnsinnig schnell und man hat das Gefühl, es kommt ein Paper raus, 6 Monate später ist die Methode schon veraltet und man macht irgendwie was Neues. Und was ich weiß, woran geforscht wird, zum Beispiel, was ich sehr spannend finde, ist ja eben, ich habe es ja schon angesprochen, einer KI Mathe beizubringen. Und zwar so, dass sie auch wirklich prüfen kann, ob die Antwort, die sie gibt, auch korrekt ist. Also es gibt ja solche Beweisassistenten, das sind keine KI-Algorithmen, das sind ganz normale Algorithmen, die Schritt für Schritt prüfen können, ob eine Argumentation logisch schlüssig ist. Es ist sehr aufwendig, das zu machen, aber dadurch kann man halt mathematische Beweise wirklich lückenlos überprüfen. Es gibt Bemühungen bei Google, solche Sprachmodelle eben mit solchen Beweisassistenten zu koppeln, sodass die KI quasi Schritt für Schritt was berechnet und gleichzeitig aber prüft, ob das auch stimmt, was sie gerade tut. Und die Hoffnung ist, dass wenn man einer KI beibringen kann, mathematisch, logisch zu schlussfolgern, dass sie das halt eben auch in anderen Bereichen kann. Von der Mathematik quasi auf Sprache, auf andere Bereiche einfach ausweiten kann. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr spannender Schritt, weil der ja nochmal nicht nur eben Sprachmodelle und noch mehr Daten und die KI kann jetzt noch mehr, sie kann jetzt auch noch Bilder und sie kann das und das und das, sondern halt auch wirklich nochmal dieser andere Ansatz, okay, ich prüfe aber auch, ob das Gesagte überhaupt stimmt und wie korrekt das ist.
Ja, es ist voll interessant, was da noch alles draus entstehen könnte und kann. Wir haben jetzt ja eher so, sag ich mal, allgemein über das Thema KI und die Implikationen, die das Ganze hat, gesprochen. Wer noch mehr dazu erfahren will, wie genau diese neuronalen Netze hinter der KI funktionieren, der schaut ins neue Spektrum-Magazin. Da beschreibt nämlich Manon ganz genau, wie das technisch auch funktioniert und welche Prozesse wirklich dahinter stecken, wenn wir mit ChatGPT sprechen. Das Heft gibt es im Zeitschriftenhandel und auch online auf spektrum.de zu kaufen. Und Manon, dir würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Erklären. Ich habe als kleines Dankeschön ChatGPT gebeten, ein kurzes Gedicht über dich zu schreiben. Das würde ich dir noch kurz um die Ohren hauen. Es sind 4 Zeiler. Manon Bischoff schreibt für Spektrum, ihre Berichte sind voll Premium, sie zeigt uns, wie Wissenschaft funktioniert und hat uns damit alle schon oft inspiriert, sagt ChatGPT.
Danke an ChatGPT, danke an dich.
Ja, vielen Dank dir auch und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und auch euch vielen Dank, dass ihr diesmal dabei wart. Eine neue Folge vom Spektrum-Podcast gibt es dann kommende Woche. Bis dahin habt eine gute Zeit. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.